Ich habe jetzt Werner Heinz in der Leitung. Hallo.
Schönen guten Tag.
Ja, du hast in den Blättern für deutsche und internationale Politik einen Artikel geschrieben, mit dem Titel Boden und Wohnungen, Eldorado der Kapitalverwertung. Den fand ich ziemlich gut, den Artikel. Deswegen dachte ich, interviewe ich dich mal dazu und wir reden ein bisschen darüber. Ja, es geht im Großen und Ganzen um die wohnungspolitischen Maßnahmen, halt der verschiedenen Akteure, der Kommunen, des Landes und so weiter. Vielleicht kannst du erstmal am Anfang irgendwie ein bisschen sagen, was für Funktionen hat denn jetzt eigentlich so eine förderpolitische Beschränkung? Also, ja, du weißt schon, was ich meine.
Also, ich sage am besten etwas zu den, für mich jedenfalls, zwei Charakteristika der deutschen Wohnungspolitik. Das eine ist, dass die Wohnungspolitik sowohl eine wirtschaftspolitische als auch eine sozialpolitische Funktion hat. Die wirtschaftspolitische ist die, dass die öffentliche Hand dem ja privaten Anleger im Wohnungsbau eine angemessene Verzinsung seines Kapitals garantiert oder garantieren muss. Und die kommt immer dann zustande, wenn das Angebot geringer ist als die Nachfrage und die Mieten dadurch eigentlich nicht sehr niedrig sind, sondern eher steigen. Und die sozialpolitische ist natürlich die, dass die öffentliche Hand dafür zuständig ist, für einen breiten Kreis von der Bevölkerung bezahlbaren Wohnraum für angemessene Mieten bereitzustellen. Aber wie gesagt, die wirtschaftspolitische hat in der Regel Priorität. Und der zweite Punkt, der mir wichtig ist, zu sagen, dass Wohnungsversorgung und Wohnungsbau in Deutschland eine Aufgabe von Anfang an als Aufgabe der Privatwirtschaft gesehen wurde. Selbst das große Programm des sozialen Wohnungsbaus ist eigentlich nur ein Förderprogramm. Die öffentliche Hand fördert Private, die diese Wohnung erstellen, die diese Wohnung für eine bestimmte Klientel, zu bestimmten Mieten, für eine bestimmte Zeit erstellen. Nur wenn diese Wohnungen dann aus der Belegungsfrist rauskommen, dann kann eigentlich der private Akteur, der private Bauherr mit denen eigentlich verfügen, wie er möchte. Und deshalb haben zwei Soziologen schon in den 80er Jahren gesagt, dass der soziale Wohnungsbau eigentlich nichts anderes ist als eine öffentliche Bezuschussung privater Vermögensbildung.
Ja, daraus ergibt sich ja, dass es auch verschiedene Interessen gibt. Also als Vermieter oder Vermieterin will ich halt möglichst gute Rendite haben für meine Investitionen. Und als Mieter oder Mieterin ist es mal schlichtweg ein Grundbedürfnis. Ich möchte gern wohnen. Und zwar am besten so, dass ich halt nicht einen Großteil meines Einkommens dafür aufwenden muss. Es gibt ja einen großen Mangel an Wohnraum. Also es gibt in Deutschland irgendwie, da war jetzt so eine Zahl, es gibt 800.000 Wohnungssuchende. Das ist wirklich schon sehr, sehr viel. Das ist ein Mangel an bezahlbaren Wohnungen. Also das höhere Segment an Mietwohnungen, das ist durchaus irgendwie noch zu haben. Aber gerade diese bezahlbaren Wohnungen, die werden knapp. Woran oder wie kommt es, dass ausgerechnet die billigen Wohnungen so knapp werden?
Zwei Punkte. Die Zahl der gegenwärtig fehlenden bezahlbaren Wohnungen läuft sich auf 2 Millionen. Das ist eigentlich ziemlich viel. Und betroffen davon sind vor allem die Großstädte und die Wachstumsregionen, also sicherlich auch die Stadt, in der du wohnst, nämlich die Stadt Leipzig, aber sonst München, Frankfurt, Rhein-Main, Berlin und so weiter. Aber auch wirtschaftsstarke, attraktive Mittel- und Universitätsstädte mittlerweile. Gut, aber woran liegt das? Zum einen liegt es, jetzt fange ich mit der Nachfrage an. Es gibt eine steigende Zuwanderung in die Städte aufgrund der Arbeitsmarktbedingungen, also auf dem Land gehen die Arbeitsplätze zum Teil zurück und in ein paar Ballungszentren konzentrieren sich die Arbeitsplätze. Nicht immer die bestbezahlten. Also zum Beispiel nehme ich die Stadt Frankfurt, die reiche Stadt Frankfurt, großer Anteil an Dienstleistungsarbeitsplätzen, die allerdings relativ schlecht bezahlt werden. Das heißt, das Durchschnittsjahreseinkommen der Frankfurter Arbeitnehmer ist wesentlich geringer als das in München und selbst geringer als der deutsche Durchschnitt. Das zweite ist Haushaltsbildungsverhalten. Es gibt immer mehr Ein-Personen-Haushalte, die dann auch Wohnungen nachfragen. Und auch die Arbeitsmarktentwicklung, das heißt also die Beschäftigungsverhältnisse führen dazu, zu einer zunehmenden Standortmobilität. Es gibt schon so etwas wie Liebe auf Distanz, das heißt beim Ehepaar, der eine arbeitet dort, der andere hier und all das führt zu einer steigenden Nachfrage. Beim Angebot kann man sagen, auf der einen Seite ist es zu einer zunehmenden Privatisierung von Mietwohnungen gekommen, einer Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen, Modernisierung und so weiter. Und auf der anderen Seite haben die Privaten auch gegenwärtig bei der Niedrigzinspolitik kein Interesse am Bau bezahlbarer oder auch geförderter Wohnungen wegen einer viel zu geringen Rentabilität. Das heißt, die Wohnungen, die jetzt erstellt wurden, Luxuswohnungen, zum Teil hier in Frankfurt in Hochhäusern, werfen wesentlich größeren Profit ab als also bezahlbare Wohnungen. Das sind also meines Erachtens die wesentlichen Punkte. Und jetzt kommt noch einer, das ist der Rückzug der öffentlichen Hand. In den 80er Jahren gab es ungefähr 4 Millionen Sozialwohnungen, jetzt sind es nur 1,2 Millionen. Das heißt, die öffentliche Hand, der Staat, die Länder haben sich aus der Förderung des bezahlbaren Wohnraums auch zurückgezogen. Also alles das zusammen führt dazu, dass es jetzt, wie gesagt, in bestimmten Bereichen der Bundesrepublik eine zunehmende, ja man kann schon sagen, Wohnungsnot gibt.
Ja, es werden ja jährlich immer diese Preissteigerungen erwähnt, die Teuerungsrate. Die sind ja in Deutschland meist noch ziemlich moderat, aber halt die Mieten, die steigern sich auf jeden Fall wesentlich schneller als irgendwie andere Teilbereiche. Wie kommt denn das und wie groß ist denn diese Steigerung?
Naja, es wird gesagt, dass eine wesentliche Rolle hier auch der Bodenpreis spielt. In den 70er Jahren, also das sind Schätzungen, aber in den 70er Jahren wurde gesagt, dass in diesen Ballungszentren der Bodenpreis ungefähr 20% des späteren Baupreises und so weiter ausgemacht hat. Heute sind es fast 80%. Das gilt natürlich nicht für alle Bereiche in Deutschland, aber wie gesagt für die Ballungszentren. Und die Mietsteigerungen in einer Stadt wie Berlin, hätte man wahrscheinlich vor 10, 15 Jahren nicht gedacht, haben zwischen 2009 und 2019 100% betragen. Also eine Verdoppelung. Und wie gesagt, dahinter stecken also, was ich von vorhin schon sagte, also steigende Nachfrage, sinkendes Angebot und tja, Investoren und Privateigentümer, die versuchen aus dieser Situation ihre Interessen oder mit ihren Interessen das für sie Beste zu machen.
Ja, nun versucht die Politik ja durchaus mit wohnungspolitischen Maßnahmen da irgendwie ein bisschen entgegenzusteuern. Du hast am Anfang ja schon ein bisschen was gesagt zu diesen Sozialwohnungen. Vielleicht kannst du ein bisschen genauer erklären, wie die funktionieren oder halt eben auch nicht funktionieren.
Ja, es gibt eine ganze Reihe von Maßnahmen. Und das heißt, die öffentliche Hand wird dann immer interventionistisch tätig, wenn, wie jetzt, tatsächlich so etwas wie Wohnungsnot und größere Wohnungsdefizite in den Städten zu verzeichnen sind. Nur sind diese Maßnahmen in der Regel zeitlich befristet. Sie sind auf bestimmte Räume begrenzt und sie sind auch quantitativ begrenzt. Neben dem sozialen Wohnungsbau wird da oft hingewiesen auf Vorkaufsrecht oder städtebauliche Verträge. Die Stadt München zum Beispiel, die tatsächlich auf der einen Seite eine Vielzahl von Maßnahmen praktiziert, aber du weißt wahrscheinlich auch, München hat den teuersten Boden- und Wohnungsmarkt in ganz Deutschland. Das heißt, diese städtebaulichen Verträge können auch nur in bestimmten Bereichen realisiert werden. Und jetzt sage ich nur eine Zahl. In München sind zum Beispiel zwischen 1994 und 2017 pro Jahr 520 Wohnungen im Kontext dieser städtebaulichen Verträge errichtet worden. Im gleichen Zeitraum oder sind wesentlich mehr Wohnungen aus der Sozialbindung geflogen. Beim Vorkaufsrecht ist es das Gleiche. Das heißt, in München wiederum, ich kann auch Frankfurt nehmen, da sind es noch weniger. In München wurden 45 Gebäude mit 599 Wohnungen in 16 Jahren mit dem Vorkaufsrecht oder von dem Vorkaufsrecht erfasst. Das ist natürlich ein Witz. Wie gesagt, im Vergleich zu den Problemen auf der anderen Seite. Und in Frankfurt waren es ganze 8 Wohngebäude. Also wenn diese Maßnahmen genannt werden, muss man immer sagen oder immer sofort fragen, wie groß ist eigentlich ja die Zahl derer, die davon irgendwie positiv daran positiv partizipieren. Dann gibt es noch die berühmte Mietpreisbremse. Zu der Mietpreisbremse gibt es eine Untersuchung vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, die 2018 durchgeführt wurde, und da wurde auch gesagt, die Konsequenzen dieser Mietpreisbremse sind verschwindend gering. Das heißt also, der Bremseffekt beläuft sich auf 2-4%. Letztlich gibt es noch, und das ist eine ganz sinnvolle Geschichte, das Erbbaurecht. Das heißt, die Städte bleiben Eigentümer ihrer Grundstücke und verpachten die nur für eine bestimmte Zeit, in der Regel sind das 99 Jahre, können auch wesentlich weniger sein, an Private. Die Stadt bleibt also Eigentümer des Bodens, das Nutzungsrecht liegt allerdings bei den Privaten. Inzwischen gibt es so Ansätze, die heißen Konzeptvergabe. Damit können die Städte auch so etwas wie ja ihre stadtentwicklungspolitischen Ziele realisieren. Also das ist etwas, was eigentlich ganz sinnvoll ist. Aber wiederum, in Deutschland sind 3-5% der Grundstücke insgesamt in Erbbaurecht. In den Niederlanden sind es 18%, in Großbritannien 18% und in Singapur 80%. Also du siehst auch das, Das sind alles so Maßnahmen, die werden oft genannt, aber wenn man ein bisschen hinter die Fassaden guckt und sagt, na, wie viel Gebäude oder wie viel Grundstücke werden eigentlich davon erfasst, dann ist das halt so in diesem Lande hier immer verschwindend wenig.
Ja, du schlägst einen Paradigmenwechsel in der Wohnungspolitik vor. Was schwebt dir denn da so vor?
Ja, das ist eine gute Frage. Was schwebt mir da so vor? Ich habe ja gesagt, es gibt also weder eine übergreifende Strategie, kein weitreichendes Konzept, sondern nur so ein Patchwork an Maßnahmen, die noch außerdem befristet sind und eine begrenzte Wirksamkeit haben. Letzten Endes ein Tropfen auf den heißen Stein. Also ich denke, erforderlich ist tatsächlich, und das hört sich jetzt so großartig an, aber es ist erforderlich, ein radikaler Kurswechsel in der Wohnungspolitik, auch in der Bodenpolitik. Das heißt, Schaffung eines bezahlbaren und der Renditelogik entzogenen Wohnungsbestandes. Weil auch die Probleme sind dauerhaft. Also in unserem kapitalistischen Arbeits- und Markt werden sich auch in Zukunft keine großen Änderungen ergeben, dass alle sehr, sehr viel verdienen, sondern es wird immer eine bestimmte Gruppe geben, die eigentlich vergleichsweise wenig verdient. Also ein dauerhaftes Problem. Und für dieses dauerhafte Problem bedarf es eine dauerhafte Lösung. Das heißt, Versorgung mit bezahlbarem Wohnraum muss also Teil der kommunalen Daseinsvorsorge werden. Was heißt das? Wohnungsbestände sollten dann in den Händen öffentlicher oder zivilgesellschaftlicher, nicht profitorientierter Wohnungsbauunternehmen sein. Dass so etwas geht, dass das jetzt nicht nur ein Hirngespinst von mir ist, zeigt die Realität von Wien, der kommunale Wohnungsbau, und aber auch die Wohnungspolitik des hochkapitalistischen Stadtstaates Singapur.
Ja, ich war da so ein bisschen kritisch, weil Singapur ja auch nicht so als billiges Mietdorado gilt. Vielleicht können wir noch mal kurz auf dieses Beispiel eingehen. Was findest du gut an der Wohnungspolitik in Singapur?
Das kann ich relativ schnell sagen. Das ist, glaube ich, auch hier ganz, ganz wenig bekannt. Ich hatte kürzlich bei irgendeiner wohnungspolitischen Veranstaltung in Frankfurt mit einem Vertreter der IHK gesprochen und der hat genau das Gleiche gesagt wie du. Der hat gesagt, mein Gott, Singapur, das ist doch nicht bezahlbar. Das stimmt, aber es ist nicht bezahlbar für Ausländer. Während der Stadtstaat Singapur nach seiner Unabhängigkeit, das war glaube ich 1966, eine Strategie des kontinuierlichen Bodenerwerbs gefahren hat. Also er hat schon bei der Unabhängigkeit 50% des Bodens übernommen von den Engländern, aber im Jahre des Herrn 2002 hat Singapur über 90% des Bodens verfügt. Das ist natürlich wahnsinnig viel. Also die Stadt, die in Deutschland immer so als Vorzeigestadt gilt, das ist Ulm mit 30%. Wie gesagt, 90%. Und dieser Boden wird von Singapur folgendermaßen verwandt. Auf der einen Seite für Einrichtungen der Daseinsvorsorge und für öffentlich geförderten Wohnungsbau, auf der anderen Seite aber auch für kommerzielle und gewerbliche Nutzung, häufig auch von Ausländern. Die bei Auktionen, muss man sich überlegen, bei Auktionen können die ein Pachtrecht erwerben. Das kann zum Teil wahnsinnig hoch sein, aber die machen es trotzdem, weil sie dann auf dem Singapurer Finanzmarkt und sowas präsent sind. Und von diesen Pachtzinsen kann die Stadt wiederum Einrichtungen der Daseinsvorsorge und Wohnungsbau finanzieren. Und jetzt vielleicht noch was zu dem Wohnungsbau. Das sind keine Mieten, sondern die haben ein Wohnungsprogramm, das eigentlich auf Wohnungskauf setzt. Mietkauf, ganz interessante Geschichte. Der Staat gibt Zuschüsse, es gibt auch zinsgünstige Darlehen und dann gibt es in Singapur einen sogenannten spezifischen Fonds. Das ist so eine Art obligatorisches Sparmodell, in das sowohl die Arbeitnehmer als auch die Arbeitgeber einzahlen und aus dem dann im Zuge dieses Mietkaufs die Darlehen und so weiter abbezahlt werden und diejenigen dann Eigentümer dieser Wohnungen werden. Aber, muss ich sagen, auf einem Boden, der nach wie vor dem Stadtstaat Singapur gehört. Dieses Wohnkaufmodell gilt allerdings nur für die Bürgerinnen und Bürger des Stadtstaats, nicht für Ausländer. Ausländer klagen über die irrsinnig hohen Mieten, finde ich aber gar nicht schlecht. Das heißt, dieses ganze Modell dient den Leuten in Singapur und 70%, oder ich weiß nicht, wie viel es jetzt genau sind, ich glaube 80% der Singapurer wohnt in solchen Wohnungen. Vielleicht nur einen letzten Satz dazu, das gleiche gilt auch für Wien. Beides zeigt eigentlich, dass so eine gesamtstädtische übergreifende Strategie selbst in einem kapitalistischen Land dafür sorgen kann, dass es eine vernünftige und bezahlbare und angemessene Wohnungsversorgung für die Bevölkerung gibt.
Zu der Bevölkerung, da gehören ja wahrscheinlich auch irgendwie der Ausländer mit seinem Falafelstand. Also da gibt es vielleicht noch so gewisse Kleinigkeiten im Detail, aber im Großen und Ganzen verstehe ich, was dir gefällt an Singapur. Ja, das würde ich vielleicht so zum Schlusswort nehmen oder willst du noch irgendwas hinzufügen?
Vielleicht füge ich noch was hinzu. Hm? In beiden Ländern, also zwei Dinge würde ich gerne hinzufügen. Sowohl in, beides in Stadtstaaten, in Wien und in Singapur, ist es dazu gekommen, dass man oder beziehungsweise wesentliche Gründe für die Einführung dieser Ansätze war in beiden Ländern Angst vor dem Kommunismus. In Singapur waren es die Chinesen, die nicht allzu weit sind, dass da irgendwie, hatten die gedacht, nach der Unabhängigkeitserklärung, da machen sich bestimmte Strömungen breit, gefährlich. In Wien hat man nach dem Ende des Ersten Weltkriegs Ähnliches gedacht. Aufgrund der Armut und so weiter könnten ja unter Umständen kommunistische Strömungen sich breit machen. Das Zweite ist, in beiden Ländern wollte man die Reproduktionskosten der Arbeitskraft relativ niedrig halten, um international wettbewerbsfähig zu werden. Und der zweite Punkt, den ich auch nicht uninteressant finde, auch wiederum in beiden Stadtstaaten, nicht wie hier, sozialer Wohnungsbau ist irgendwo am Ende der Stadt oder am Stadtrand und das ist irgendwie eine diskriminierte Gegend. Nein, diese Projekte, der kommunale Wohnungsbau in Wien, aber auch die Singapurer sogenannten New Towns sind über die gesamte Stadt gestreut, sodass die auch in der Innenstadt liegen und irgendwo dazwischen und am Stadtrand, sodass man nicht sagen kann, das sind jetzt die No-Go-Areas, sondern nein, also das gehört eigentlich zu der Stadt, diese Art Wohnungsversorgung, diese Art Wohnungsbau.
Ja, dann recht herzlichen Dank an Werner Heinz.